Ihr erinnert euch vielleicht, dass das letzte Kapitel, Kapitel 3 im Jakobusbrief, mit dem Thema Friedensstifter geendet hat. In Jakobus 3, Vers 18, dem letzten Vers, haben wir gelesen, die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens säen. Wir hatten festgehalten, ein Friedensstifter ist jemand, der sich nicht nur Frieden wünscht, sondern der sich aktiv um Frieden bemüht. Wir hatten gesehen, dass genau diese Art zu leben Weisheit entspricht. Weisheit von oben. Ein solcher Lebensstil bleibt nämlich nicht ohne Folgen. Denn ein Friedensstifter, er hat immer Auswirkungen auf seine Umgebung. Er wird sie positiv beeinflussen. Sein friedliches Leben wird nämlich den Genuss des Miteinanders in der Familie, in der Bekanntschaft, unter Freunden fördern und vertiefen. Und das ist eigentlich genau die Wunschvorstellung Gottes auch für das Miteinander in der Gemeinde, unter Geschwistern, unter Brüdern und Schwestern. Dieses göttliche Miteinander, dieser göttliche Friede soll uns prägen. Doch, was haben wir gerade gehört, auch im Bibeltext hier in Kapitel 4. Jakobus sieht bei seinen Empfängern ein anderes Bild, wie Gott es sich eigentlich vorstellt. Mitten in der Gemeinde wird gestritten, wird gekämpft, es herrscht Eifersucht, Neid, ja sogar tödlicher Hass, haben wir gehört. Jakobus gebraucht hier eine sehr starke Sprache. Er zeigt, er geht es wirklich zur Sache bei den Leuten. In dieser Gemeinde wird mit harten Bandagen gekämpft. Und wenn Geschwister statt miteinander für das Evangelium lieber gegeneinander kämpfen, dann muss diese Frage erlaubt sein, die Jakobus hier stellt: Woher kommt das? Woran liegt das, dass wir so gegeneinander streiten und kämpfen? Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch, leitet Jakobus dieses Kapitel ein. Er beantwortet diese Frage in den zwei nächsten Versen und auch wir schauen uns diese Gedanken an in unserem ersten Gliederungspunkt, den ich genannt habe, Streitigkeiten, die wir uns nicht leisten können. Im Anschluss geht Jakobus auf ein weiteres Thema ein, das wir lassen sollten, nämlich, das ist unser zweiter Punkt, Freundschaften, die wir uns nicht leisten können. Streitigkeiten, die wir uns nicht leisten können und Freundschaften, die wir uns nicht leisten können. Zum Glück gibt uns Jakobus auch Auswege und Lösungen, vor allem in den Versen 7 bis 10, die behandeln wir zwar erst in der nächsten Predigt, aber auch Vers 6 gibt schon ein bisschen eine Andeutung, wie die Gnade Gottes unser Leben reich machen kann, von der wir eben auch im Lied so wunderschön gesungen haben. Die Gnade Gottes im Gegensatz zu den Streitigkeiten und den Feindschaften, die wir uns nicht leisten können. Starten wir also mit dem ersten Punkt. Streitigkeiten, die wir uns nicht leisten können. In der Eingangsfrage, woher die Streitigkeiten kommen, macht Jakobus direkt deutlich, dass es hier nicht um Probleme geht, die von außen an die Gemeinde herangetragen werden. Es sind keine Streits, die die Welt an uns heranbringt, sondern mit den Worten unter euch macht er unmissverständlich deutlich, hier wird gestritten. Die Gemeinde liegt im Clinch miteinander und macht sich gegenseitig das Leben schwer. Leider ist es nichts Neues unter der Sonne. Schon die Jünger Jesu haben miteinander gestritten, wer denn der Größte unter ihnen sei. Auch in der Urgemeinde in Jerusalem gab es Auseinandersetzungen, unter anderem durch habsüchtiges Treiben, das sogar mit dem Tod bestraft werden musste, Apostelgeschichte 5 nachzulesen. Ja, durch die ganze Kirchengeschichte hindurch hat die Gemeinde Jesu immer wieder sich selber bekriegt und das Leben schwer gemacht. Zu allen Anfeindungen und Verfolgungen, ja, die sowieso von außen kamen, die ihnen das Leben schwer gemacht haben, kamen auch noch die internen Kriege der Kirchen hinzu. Und leider hat sich das bis heute nicht geändert. In vielen Kreisen, Gemeinden ist das fast Normalzustand, dass man häufig auch unterschwellig, natürlich sehr fromm getarnt, wir wissen, wie wir heucheln müssen. Wir vertrauen oft dem anderen eben nicht. Wir bevormunden ihn lieber, als ihm zu dienen. Und wir genießen es, über Nebensächlichkeiten zu streiten, die völlig irrelevant sind in Gottes Augen, nur um unsere Meinung hochzuheben. Der andere soll endlich kapieren, worauf es ankommt. Ich weiß es halt. Wir versuchen, auf unser Recht zu pochen, anstatt uns ganz für die Hauptsache des Evangeliums einzusetzen. Dass Menschen, verlorene Sünder, Rettung erfahren, Heilung erfahren. Das Problem all dieser Streitigkeiten und Neidereien, es ist schon seit über 2000 Jahren dasselbe und wird von Jakobus mit der rhetorischen zweiten Frage in Vers 1 schon angedeutet. Er sagt, kommen diese Streitigkeiten nicht von den Leidenschaften und Lüsten, die ständig in eurem Inneren toben? Ja, hier liegt der Hund begraben, bei den Begierden tief in unserem Herzen. Dort tobt ein ständiger Kampf, ein regelrechter Krieg zwischen den eigenen Süchten meines Herzens und dem, was Gott eigentlich haben möchte, was ich sehr gut weiß. Das Problem ist also gar nicht der andere, sondern es steckt hier, in mir drin, in jedem von uns. Es ist der selbstgefällige, ich-verliebte, alte Mensch in uns. Es ist der Teil von uns, der sterben muss, damit Christus in uns leben kann. Es ist der hochmütige, besserwisserische, ich-süchtige, alte Timo, der immer den Ton angeben will und es so hasst, um Christi willen sich selber zu verleugnen. Es ist der Teil in mir, der immer auf sich selber vertraut, anstatt auf Christus, der sich nicht hingeben will, weil er lieber die eigene Ehre sucht. Ich kann doch auch was. Ich weiß doch auch so viel. Der Teil, der seinen eigenen Willen tun möchte, statt das Joch des himmlischen Königs zu tragen. Und der bei alledem meint, das wahre Glück dadurch zu finden, dass er seinen eigenen Trieben und Begierden folgt. All das ist in meinem alten Menschen zu finden. Also in dem Teil, der eigentlich hätte am Kreuz schon längst gestorben sein sollen. Von dort kommt immer nur Frust, Verzweiflung, Zerstörung. Genauso wie es eben Vers 2 und 3 zusammenfasst. Was lesen wir dort? Ihr seid begehrlich, also die Gläubigen, nicht die Außen. Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht. Warum? Weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Achtung, Jakobus gebraucht hier eine sehr blumige, bildhafte Sprache, gespickt mit Übertreibungen, wie sie im Orient eben üblich war. Die Leute damals haben sich nicht wirklich umgebracht. Aber getrieben von Neid und Eifersucht gingen sie durchaus auch über Leichen, um ihren Willen durchzuboxen. Um ihre eigenen Ziele zu erreichen, waren sie bereit, die Gemeinschaft zu zerstören, Beziehungen kaputt gehen zu lassen. Und Jakobus sagt, deshalb sind auch eure Gebete ohne Erfolg, weil Gott in die Herzen hineinsieht und bei dem miesen Lügenspiel eben nicht mitmacht. Diese Geschwister, sie wollen alles haben, aber immer nur für sich, für ihre eigene Befriedigung. Und am Ende stehen sie doch mit leeren Händen da. Nichts bleibt übrig. Viermal heißt es in diesen zwei kurzen Versen, ihr habt es nicht, beziehungsweise ihr könnt es nicht erlangen. Leere Hände. Warum? Weil alle Begehrlichkeit, aller Neid, alle Gedanken voller Hass gegen andere eben nicht zu guter Gemeinschaft führen, sondern immer nur noch mehr Streit hervorbringen, den wir uns eigentlich nicht leisten können. Jedes Kämpfen mit unlauteren Mitteln, alle Rechthaberei mit Worten oder sogar mit Gewalt, es schafft ja immer nur noch mehr Zwietracht, mehr Probleme in unserem Miteinander. Woran liegt es? Laut Jakobus, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir vertrauen eben viel lieber auf uns selber, auf unsere eigenen Erfahrungen, auf unsere Intelligenz. Wir wissen so vieles und wir verpassen es deshalb so oft, unsere Anliegen direkt vor den Thron Gottes zu bringen, weil wir viel zu sehr damit beschäftigt sind, unsere eigenen Ziele und aus eigener Kraft durchzubringen, zu erreichen. Damit verschließen wir uns ganz groß dem Segen und der Fülle Gottes, den er doch eigentlich für uns vorbereitet hat, den er vorgesehen hat, den er bereithält. Und das Traurige ist, falls wir doch mal anfangen zu beten, sagt Jakobus weiter, dann beten wir auch noch in böser Absicht. Mit der falschen Motivation. Weil wir immer nur an uns denken. Was mir nützt und was mir gut tut. Was ich für einen Vorteil daran habe. All diese Gebete, die einem egoistischen Beweggrund entspringen, taugen aber nichts vor Gott, sagt er. Sie werden nicht erhört. Beziehungsweise, wenn sie doch erhört werden in Gottes Gnade, dann ernten wir selber die bitteren Früchte unserer Selbstsucht. Wir sehen das prima zum Beispiel am Gleichnis des verlorenen Sohnes in Lukas 15. Der verlorene Sohn, er bekommt, was er will, obwohl es der Vater als falsch ansieht. Und in seiner Selbstsucht zerstört er aber nicht nur das Erbe, das Vermögen, sondern auch sein ganzes Leben. Wirft er vor die Schweine und macht es kaputt. Nicht bitten, nicht haben, nicht empfangen. An was erinnert uns das noch? Es erinnert uns auch an die Bergpredigt, an Jesu Worte. Aus Matthäus 7, Vers 7, bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Suchet, so werdet ihr finden. Also diese gleiche Aufforderung zu Gott zu kommen. Und diesen Gedanken greift hier Jakobus auf, um die Geschwister aufzufordern, Gott noch viel mehr in den Ohren zu liegen mit unseren Anliegen, mit unseren Sorgen, mit unseren Ängsten, mit unseren Sünden. Damit es am Ende eben nicht heißt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Soweit also dieses erste Problem, das wir uns nicht leisten können. Doch nicht nur Streitigkeiten, Neid und Rechthaberei waren das Problem in der Gemeinde damals. Jakobus spricht in den Versen 4 bis 6 ein weiteres großes Sorgenkind an, nämlich Freundschaften, die wir uns nicht leisten können. Wir lesen dazu nochmal die Verse 4 bis 6, um uns das in Erinnerung zu rufen. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Auch hier sehen wir wieder diese bildhafte Sprache des Jakobus in Vers 4, die den Zuhörern aus jüdischem Hintergrund sehr gut vertraut war. Denn im Alten Testament wurde das Verhältnis des Volkes Israel zu seinem Gott sehr häufig mit dem Bild der Ehe verglichen. Und weil jede Abtrünnigkeit von Gott und seinem Wort in Gottes Augen Ehebruch ist, deshalb erklärt er hier das nochmal. Deshalb werden die Adressaten in Vers 4 mit ihr Ehebrecher angesprochen. Diese Ehebrecher sind keine Männer, die ihre Frauen betrogen haben oder andersherum. Nein, es sind gläubige Männer und Frauen, die nicht wissen, wem sie in ihrem Glauben treu sein sollen. Sie flirten mit der Welt, als würden sie noch zu ihr gehören. Und mit Welt ist hier nicht der ganze Planet gemeint, auf dem wir leben, auch nicht die Menschheit, die uns umgibt, sondern das Wertesystem, das dahinter steckt. Welt ist das, was Menschen glauben und leben, die ohne Gott glücklich und zufrieden sein wollen. Freundschaft mit der Welt bedeutet also, ich führe ein Leben nach den Grundsätzen, die die Gottlosen kennen. Das heißt, ich organisiere mich ohne Gott, um mein Glück und meine Zufriedenheit zu finden. Ich will alles haben, was die anderen auch haben. Ich will erreichen, was alle für erstrebenswert finden in ihrem Leben, in ihrem Beruf, in der Gesellschaft, mit meinem Hobby. Ich will eben leben so genau wie die anderen auch, keinen Unterschied machen. Nicht Gott ist dann mein König, sondern der Zeitgeist. Nicht Jesus ist dann mein Herr, sondern der gesellschaftliche Mainstream. Das, was die Medien gerade ganz groß aufschreiben, das ist auch mein Thema. Das treibt mich an. Das Ergebnis ist, als Freund der Welt folge ich nicht Jesus. Und damit werde ich, ob es mir gefällt oder nicht, zum Feind Gottes. Was für eine krasse Aussage hier in Vers 4 am Ende. Ein Feind Gottes. Wer will das schon von uns sein? Niemand. Wer ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Das sagt schon Jesus in Matthäus 6, Vers 24. Dort geht es um den Mammon, der ja auch Teil dieser Welt ist. Das heißt, entweder Jesus oder diese Welt. Beides geht nicht. Wir müssen uns entscheiden. Er oder diese Welt. Jeden Tag müssen wir uns neu dafür entscheiden, wem wollen wir dienen? Will ich in den Augen der Welt vielleicht ein bisschen komisch erscheinen und merkwürdige Prioritäten haben wie beten, Bibel studieren, in Gottesdienst gehen, Bedürftige besuchen, spenden, das Evangelium verkündigen, Jesus bezeugen und so weiter, dafür aber wie Abraham ein Freund Gottes genannt werden, weil ich an Gott glaube, weil ich seinen Willen tue und in seinem Reich baue? Oder will ich lieber, dass die Umwelt mich cool findet, dass ich akzeptiert bin, dass ich anerkannt bin, dass sie mich auch achtet als jemand? Und übernehme ich deshalb das Verhalten und das Denken dieser Welt, in der wir leben? Wir merken, beides passt nicht zusammen. Wir müssen uns für eins entscheiden. Denn was wäre die Folge? Wer mit der Welt flirtet und damit zum Feind Gottes wird, der wird eben gleichzeitig auch zum Feind von Gottes Reich, ja von seiner Gemeinde. Das heißt, wir werden unbrauchbar im Dienst für unseren Herrn. Denn die Welt sagt mir, mach was aus dir, setz dich durch, notfalls mit allen Mitteln, der Zweck heiligt die Mittel. Ja, zeig ihnen, was du drauf hast.
Du hast doch so viel gelernt. Such deinen eigenen Vorteil. Lass dir bloß nichts gefallen. Lass dir nicht die Butter vom Brot stehlen. Du bist doch das Maß aller Dinge. Es muss sich alles um dich drehen. Wer das glaubt und lebt,
der wird wohl kaum sein Kreuz auf sich nehmen und sich um Jesu Willen verleugnen lassen. Er wird vermutlich kaum Ungerechtigkeit um Christi Willen ertragen oder schwach werden wollen, freiwillig, damit Christus in ihm stark werden kann. So jemand wird nicht von Jesus lernen, was es heißt zu lieben, was es heißt zu dienen, was es heißt Lasten zu tragen, demütig zu sein, schweigend auf Gott zu warten. Das widerspricht dem Denken dieser Welt diametral. Für ihn wird es wohl kaum ein Anliegen geben, Gott in allem zu vertrauen, ihm völlig gehorsam zu sein, allein für Gottes Reich sich zu investieren. So jemand kennt nur sich selber. Er lebt auch nur für sich selber, egal wie fromm er tut, egal wie fromm er auch sonntagmorgens sich gibt in der Gemeinde. So ein Mensch braucht deshalb eine radikale Umkehr im Leben, vielleicht fast so wie eine Bekehrung. Denn wir sind, was wir leben, nicht, was wir behaupten zu sein. Wir sind, was wir leben, nicht, was wir behaupten zu sein. Wir haben also gesehen, bei der Freundschaft mit der Welt gibt es keine Kompromisse. In Gottes Augen ist jede Weltliebe Ehebruch, Hurerei. Wenn wir damit unsere ausschließliche Treue ihm gegenüber kündigen und uns aktiv gegen unseren eigenen Herrn wenden. Dieselbe Thematik greift auch der Apostel Johannes mal in seinem ersten Brief auf und sagt: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. 1. Johannes 2, 15 bis 17. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Also genau wie Jakobus warnt auch Johannes sehr eindringlich vor der Freundschaft mit der Welt. Warum? Weil wir unsere Liebe zu Gott nicht mit der Welt teilen können. Ein bisschen Gott und ein bisschen die Welt. Natürlich viel mehr Gott und nur ein bisschen die Welt. Aber Jakobus sagt, nein, es geht nicht. Entweder ganz Gott oder ganz die Welt. Wir merken also, die Streitereien in der Gemeinde in Vers 1 und die Freundschaft der Welt, sie haben miteinander zu tun. Beides entwächst aus derselben falschen Quelle der Selbstsucht und dem Frönen den Begierden nach. Beides können wir uns deshalb als Nachfolger Jesu nicht leisten. Weder den Unfrieden in der Gemeinde noch die Liebeleien mit der Welt. Unser Gott ist nämlich ein eifersüchtiger Gott, so lesen wir mal. Er lässt keinen Zweiten neben sich stehen. Auch in den 10 Geboten finden wir das. Deshalb bringt es Jakobus in Vers 5 nochmal gut auf den Punkt, wenn er sagt, und ich lese nach der Hoffnung für alle, weil der Vers nicht ganz einfach zu übersetzen ist: Leidenschaftlich wünscht sich Gott, dass der Lebensgeist, den er in uns wohnen lässt, ganz ihm gehört. Leidenschaftlich wünscht sich Gott, dass der Lebensgeist, den er in uns wohnen lässt, ganz ihm gehört. Das heißt, Gott möchte keine halben Sachen, nicht nur 80% unserer Liebe, sondern alles. Und wenn er uns schon seinen Heiligen Geist in uns wohnen lässt, den er uns anvertraut hat, dann hat er auch das Recht, uns ganz zu beanspruchen und uns nicht mit der Welt zu teilen. Deshalb heißt es auch in Epheser 4, Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid. Das heißt, Gott erwartet, dass wir dem Geist Gottes nun eine Umgebung schaffen, in dem er sich wohlfühlt, in dem er in uns wirken und arbeiten kann. Wenn wir all das so hören, wären wir vermutlich von den ersten 5 Versen alle erschlagen und frustriert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Gäbe es nicht Vers 6 und die nachfolgenden. Nach all den herausfordernden Ermahnungen, die wirklich deutlich waren von Jakobus, kommt nun die so wichtige Ermutigung, indem Jakobus die Hilfe aufzeigt und sagt, noch größer als alle Sünde in dieser Welt, noch größer ist die Gnade. Die Gnade, die er allein schenkt. Das heißt, jeder von uns, der vielleicht innerlich auch heute Morgen durch die Ermahnungen des Jakobus getroffen wurde, der darf sich an Gottes Gnade wenden. Neu und immer wieder neu. Ist das nicht schön? Die Gnade ist größer. Sie ist größer als jede unserer Sünden. Die Gnade allein, sie kann uns heilen. Sie kann uns innerlich gesund machen. Sie kann uns reinigen von dieser bösen Selbstsucht, von all dem Streit, von all dem Neid, der in uns tobt, von der Eifersucht, die uns immer wieder Beziehungen kaputt macht, von allen Leidenschaften, die uns so oft zur Sünde führen, von all den Begierden, die uns so stressen den ganzen Tag. Die Gnade kann. Das ist Evangelium. Das ist die Botschaft Gottes an uns, die frohe Botschaft von Jesus Christus. Gnade kann. Es gibt nur eine Einschränkung. Wer hochmütig glaubt, alleine zurechtzukommen, der wird Gottes Gnade nicht kennenlernen, nicht erleben. Warum? Jakobus sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Gnade erfährt also nur der Demütige, der, der seine Schuld vor Gott einsieht, sie ihm immer wieder neu bekennt, der sein Herz vor ihm ausschüttet, vor dem lebendigen Gott und der bereit ist, sich unter die Herrschaft Gottes zu beugen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg, der Schlüssel für das tägliche Christsein. Jakobus führt diese Gedanken in den nächsten Versen noch weiter aus, was es konkret bedeutet, wenn wir uns demütig Gott unterwerfen und uns vor ihm beugen. Schauen wir uns das nächste Mal an. Für heute halten wir aber fest, Gott möchte unsere Liebe zu ihm mit keinem anderen teilen. Mit nichts auf dieser Welt. Deshalb können wir uns weder Streitereien in der Gemeinde noch Freundschaft mit der Welt leisten. Aber trotzdem tappen wir ja jeden Tag wieder in dieselbe Sündenfalle hinein und wir merken, dass wir keinen Tag ohne die Gnade Gottes leben, überleben können. Wir dürfen nur nicht müde werden. Und das ist, was ich mir selber immer wieder hinter die Ohren schreiben muss. Wir dürfen nicht müde werden, immer wieder neu uns zu beugen, uns zu demütigen vor Gott, zu sagen, ja, ich habe gesündigt. Und es ist schon das 7385. Mal. Danke, dass du auch dafür gestorben bist. Danke, dass du mich wieder annimmst. Danke, dass ich wieder neu deine Gnade erfahren darf. Was für ein großartiges Geschenk. Die Gnade Gottes. Amen. Herr Jesus, wir merken so sehr, wenn wir in unser Leben hineinschauen, wie wir auf deine Gnade, auf dein Vergeben angewiesen sind. Wir wünschen uns so oft Veränderung. Wir wünschen uns, dass du viel mehr unser Leben erfüllst und bestimmst und Doch ist es immer wieder neu die Sünde, die uns wegführt von dir, die uns Mühe macht, die unsere Beziehungen stört und zerstört. Wir merken, wie sehr wir dich brauchen. Danke, dass deine Gnade immer größer ist als jede Sünde, die wir begehen. Herr Jesus, bitte gib uns immer wieder den Mut, neu zu dir zu kommen, neu uns unter deine Herrschaft zu beugen, unsere Schuld zu bekennen. Und es heißt so schön, du vergibst uns so gerne, wenn wir zu dir kommen, wenn wir unsere Sünden bekennen. So bist du treu und gerecht. Du bist der Letzte, der uns wieder hinausjagt. Nein, du wartest auf uns. So wie der Vater auf den verlorenen Sohn gewartet hat, so lädst du auch uns immer wieder ein. Wir dürfen kommen. Danke dafür. Danke für deine unendliche Gnade. Amen.